Ja, was ihr seht, ist ein stolzes Segelschiff. Das ist ja schon ein bisschen sprichwörtlich. So ein Vorzeigestück ist das. Das ist die Krusenstern, ehemals die Padua, 1926 gebaut, 1946 als Reparationsleistung an die Sowjetunion gegeben worden. Also einer der sogenannten Flying P-Liner. Das waren die Schiffe, die in Chile Salpeter abholten und dann um Kap Horn segelten und das Ganze nach Deutschland brachten. Und die machten das sehr zuverlässig. Heute gibt es noch die Passat in, ich glaube, die Passat ist das in Travemünde und die Peking in Hamburg. Das sind Museumsschiffe. Bis in die 30er Jahre, Anfang der 30er Jahre sind die gefahren und bei einer Reederei, egal, Namen vergessen. Ich finde solche Schiffe toll. Ich mag solche Großsegler. Und wenn immer wieder mal in Kiel oder anderswo so eine Windjammer ist, wo diese ganzen Segelschiffe aufkreuzen, da ist das wirklich sehr imposant. Also das finde ich sehr toll. Nun gibt es ja heute, das waren sozusagen die Flaggschiffe oder Aushängeschilder von Wissen, von Stärke, von Reichtum. Und eigentlich sind das auch so drei Dinge, die uns als Menschen sehr, sehr, mit denen wir sehr stark so uns zeigen, uns darstellen möchten. Darum geht's. Jetzt weiß ich nicht, das macht uns manchmal stolz. Und ich weiß nicht, was euch stolz macht, was ihr gerne mal so nach außen zeigt. Also das machen wir ja auch manchmal ganz bescheiden, nicht so protzig, nicht so irgendwie großkotzig, sondern doch eher so ein bisschen durchblitzen lassen. Auch ich kann was, auch ich hab was, auch ich hab Einfluss oder Möglichkeiten, Reichtum. Ich möchte euch mitnehmen in einen Bibeltext, der gerade dieses Thema, dieses Stolzseins so ein bisschen aufgreift. Und es ist ja so, dass dieses Stolzsein bei uns in so einer christlichen Gemeinde oft auch ein bisschen negativ besetzt ist. Die Deborah hat uns am Anfang so einige Aspekte mitgegeben. Und da klang das auch so ein bisschen mit an. Wer stolz ist, ist ein eingebildeter Pinsel. Also bitteschön, bleib mir mal irgendwie vom Leib weg. Pluster dich nicht so auf. Oder im Angesicht des Stolzen werden alle anderen unbedeutend. Das ist irgendwie blöd. Ich möchte es mal anders beginnen. Und dieser Text der Bibel, der nimmt uns auch so ein bisschen mit auf so eine andere Spur. Darauf kannst du stolz sein. Und ich möchte erstmal diesen Text aus dem Prophetenbuch Jeremia lesen, der steht im Kapitel 9, das sind nur zwei Verse. Ich lese die vor und ich lese diesmal aus der Basisbibel. So spricht der Herr: Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit. Der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke. Und der Reiche nicht auf seinen Reichtum. Wer sich rühmen will, der soll sich nur deswegen rühmen. Und ich bleibe bewusst mal an dieser Stelle stehen, weil uns das schon ein bisschen ein Zeichen gibt. Hier geht es nicht prinzipiell darum, Stolz ist verkehrt, sondern es gibt eine gute Art und Weise, stolz zu sein. Also Stolz ist nicht einfach falsch und jeder, der sich so ein bisschen mehr raushebt und ein bisschen mehr zeigt, das ist dann wie bei so einem englischen Rasen, dann kommt sofort der Mäher ab. Immer schön auf einer Linie bleiben. Darum geht's ja Gott gar nicht. Das ist hier ein Wort Gottes durch den Propheten Jeremia an sein Volk und es wird auch noch mal ein bisschen interessant sein zu fragen, worein spricht denn dieses, in welche Situation spricht denn dieses Wort? Waren das lauter alles eingebildete Pinsel oder was, dass die irgendwie mal ein bisschen zur Raison gebracht werden müssen? Und worum geht es denn eigentlich dann, warum man sich denn rühmen soll? Das ist ja hier synonym, wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen. Und dann kommt noch was, was ich lesen werde. Ich würde mal sagen, es gibt Gründe, stolz zu sein. Und die werden wir mal entdecken. Und ich würde mal sagen, Stolz kann eine gute Haltung sein. Er zeigt nämlich, dass ein Mensch wirklich von etwas überzeugt ist, dass er an etwas glaubt. Und da wären wir doch eigentlich die Letzten, die sagen würden, das ist aber schlecht. Wenn jemand wirklich sagt, dass, also da stehe ich fest drauf, das ist so stark, das ist so gut, das ist so weise, das ist so reich. Was spricht grundsätzlich dagegen? Stolz zeigt ein Stück weit Verbundenheit. Vielleicht können wir das so ein bisschen nachempfinden. Wir sind manchmal mit großen Leuten, irgendwie fühlen wir uns doch verbunden, weil die zeigen etwas von Stärke und Schönheit und von Berühmtheit. Und wir möchten gerne da anschließen und dann sind sie so unsere Idole. Aber da drin steckt ja auch was Gutes, eine Verbundenheit. Wenn ich stolz bin vielleicht auf meine Eltern, stolz bin vielleicht auf meine Familie. Und es zeigt, dass ein Mensch von einer Leidenschaft bewegt ist. Dass er leidenschaftlich Dinge hat, die ihm ganz groß und wichtig und bedeutend sind. Und sagt mir nur nicht, dass Leidenschaftslosigkeit irgendwie gut wäre. Irgendwo den Menschen dienen würde, ihn weiterbringen würde oder uns gemeinsam. Das ist doch wohl nicht ganz, kann doch wohl nicht stimmen, oder? Müssen wir alle immer schön gleichmütig, ja nicht zu hoch. Also das alles kann es nicht sein. Und jetzt werden wir trotzdem noch mal einen Blick drauf müssen, werfen müssen. Worum geht es denn hier mit Weisheit, Stärke, Reichtum? Und da muss man erst mal sagen, Weisheit, Stärke, Reichtum sind in der Bibel durchaus auch positiv besetzt. Also zum Beispiel der König Salomo, der vereinigt eigentlich alle diese drei Dinge auf sich. Der König Salomo, ein von Gott besonders begabter, herausgerufener, ein besonders auf einen Weg gestellter König, der dann auch sogar den Tempel baut für Gott. Der ist nämlich der König, der weise ist wie kaum ein anderer, der einen Reichtum und einen Glanz besaß und eine Stärke und eine Macht. Es wird beschrieben, wie groß sein Reich dann war, was kaum größer geworden ist. Also niemals war das jüdische Reich, sag ich mal, größer geworden oder das Reich Israels. Und das ist das Interessante, genau, denke ich, da knüpft dieser Vers an. Denn dieser Vers, den wir hier gelesen haben, spricht in eine Situation, wo Gott Gericht spricht. Also jemand hat mal gesagt, diese Verse sind wie eine Perle zwischen zwei ganz dunklen Schalen. Und wenn ihr mal vorne den Text lest und dahinter den Text lest, dann sagt ihr, huah, das ist nicht mehr so einfach. Und mittendrin ist dieser Vers. Gott spricht Gericht. Gott hat Gericht über Salomo gesprochen. Ich möchte erst mal sagen, warum dieser Salomo so reich wird und wie Gott ihm was zusagt. Da steht in 1. Könige 4, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben, Stärke, körperlich, physisch, politisch. Und über all diesen Dingen stürzt der Salomo. Denn er hört nicht auf Gott. Er hält nicht an Gott. Er setzt seine Hoffnung auf sein Geschick und auf seine politischen Beziehungen und auf andere Frauen, mit denen auch dann politische Verträge mit anderen Ländern geschmiedet wurden. Und er fällt ab und kommt da hinein, sein Vertrauen auf andere Mächte und Kräfte und Götter und Kulte zu setzen. Und Gott schwindet immer mehr aus seinem Leben. Und das ist der Grund, warum dieser Vers so in diesem Gericht mittendrin steht, weil er ist an einen König gerichtet, Joachim, das ist so ungefähr der vorletzte König in Juda, bevor die Babylonier kommen und dieses kleine Land von der Karte, der Landkarte fegen und alle in Gefangenschaft geraten. Und dieses Wort muss der hören, dieser König, setz deinen Verstand nicht, setz den nicht als Größtes, setz deine Stärke nicht als Größtes, setz deinen Reichtum nicht als Größtes. Ihr als Volk Israel, was Gott berufen hat, ihr seid nicht deswegen so toll, weil ihr so toll, was weiß ich, religiös seid. Oder der Tempel da ist. Ganz schnell, ne, kommen auch aus Glaubenshaltungen, wird das was Steifes, was Kaltes, was Lebloses, was äußerlich irgendwie ganz stark nur noch eine Form hat, aber die Leidenschaft, das, worauf mein Leben wirklich ruht, worin ich wirklich zu Hause bin, das ist nicht mehr da. Das ist eingeschlafen. Das ist durch anderes erfüllt worden vielleicht, ersetzt worden. Es gibt viel kribbelndere, interessantere, tollere Sachen, die mein Leben beschäftigen. Gott, Gebet, Vertrauen, das alles rutscht ganz weit weg. Und so war das bei Salomo und so war das bei Joachim. Und darum steht dieses Wort im 6. Jahrhundert vor Christus, ist es gesprochen von Jeremia, steht das da in diesen dunklen Schalen des Gerichts. Weisheit, Stärke, Reichtum erinnern eben hintergründig an diesen Salomo und an das, wo er sich verloren hat, in Selbstüberschätzung. Vielleicht können wir uns auch diese Weisheit, Stärke und Reichtum so ein bisschen mit diesem Segelschiff verbinden, die sind vielleicht wie so Masten voller Segel. Die guckt man an und sagt, wow, toll. Aber warum gibt es diese Masten und dieses Segel? Die sind ja nicht gemacht worden, dass die Leute sagen, da ist ein Schiff und das sieht toll aus. Sondern die sind gemacht worden, dass der Wind dort reinbläst, dass diese Dinger den Wind auffangen und der Wind dieses Schiff, dieses stählerne Koloss, wie diese Krusenstern, befähigt, über tausende Kilometer über das Meer durch Stürme hindurch zu segeln und an ein Ziel zu kommen. Und nicht anders ist es so, dass Gott uns mit Dingen begabt, uns in unser Leben Dinge liegt, nicht damit wir da rumrennen und sagen, guck mal hier meine Sichtfläche, guck mal hier, was alles bei mir gibt, sondern dass da Dinge aufgemacht werden, dass Gottes Wille und Gottes Geist in mein Leben hineinpusten können und es eine Bewegung kriegt, eine Fahrt aufnimmt, dass da drin eine Leidenschaft drin ist. Dass man etwas sehen kann von der Kraft, die mein Leben bewegt. Darum ist es da. Darum sind sie gegeben. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie dieser Vers denn weitergeht. Denn es gibt ja noch einen Grund, warum soll man denn jetzt stolz sein, wenn das die Weisheit nicht ist und die Stärke nicht und der Reichtum nicht, weil sie uns auch zum Fallstrick werden können. Was denn sonst? Und da gehe ich jetzt und lese nochmal den Vers 23. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Mich erkennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude, oder Luther sagt, denn das gefällt mir. So lautet der Ausspruch des Herrn. Also hier haben wir jetzt sozusagen die Empfehlung, worum es geht, warum man wirklich stolz sein kann oder sich rühmen kann. Hier ist ja ein bisschen gespielt, obwohl dieses Rühmen ja auch nichts anderes aussagt, als über etwas wirklich stolz zu sein und es laut hinauszubringen und es anderen zu zeigen und nicht an sich halten zu können an dieser Stelle. Und dieses Rühmen ist nicht selbstbezogen. Da geht es mehr um den Wind und weniger um die Segelfläche und die Masten und die Takelage und was es da alles so gibt an so einem tollen Segelschiff. Sondern es geht um die Macht und Stärke des Windes. Mir sind zwei Aussagen wichtig. Was heißt das denn, wenn hier steht, wer ist denn das, der klug, der sich rühmen soll, der stolz sein darf? Weil er wirklich klug ist und mich kennt. Und das ist wieder mehr als irgendwie was von Gott wissen, was von der Bibel wissen, was von frommen christlichen Lebensweisen und Traditionen wissen, sondern dieses Wort erkennen, mich erkennen, das ist das gleiche Wort wie Abraham erkannte sein Weib. Das hat eine tiefste Verbundenheit mit Berührung, mit Liebe, mit Hingabe zu tun. Das hat was damit zu tun, dass jemand leidenschaftlich mit einem Menschen eine Beziehung lebt und ausfüllt und da drinnen ein ganzes Stück aufgehen kann, Kraft empfängt und ganz viel hingibt. Und das meint Gott. Gott sagt zu seinem Volk, ich brauche eure äußeren Dinge nicht. Das ist nicht, worauf ihr euch verlassen sollt, denn in dieser Welt kann all das wackeln, all das wird wackeln. Wir leben in einer Zeit, wo wir merken, wo Dinge anfangen zu wackeln oder ganz leicht wackeln könnten. Die Situation an der russischen Grenze zur Ukraine, die erinnert uns, ein falscher Gedanke, eine falsche Bewegung, nur ein falscher Ton und es ist vorbei mit dem Frieden. Es ist vorbei. Mit weitreichenden Folgen. Es kann ganz leicht wackeln. In der Welt von Leuten, die weise sind, die klug sind, die reich sind, kann alles zusammenbrechen. Alles. Nichts hält sie mehr. Auch ein weiser, kluger Professor steht einmal vor seinem Lebensende und muss dieses Leben lassen und manchmal auch das Leben anderer. Und es hat nichts, hält ihn dort. Seine Weisheit nützt ihm nichts. Auch ein Reicher, auch ein sonst wie Starker, auch Putin wird einmal dort stehen. Und Gott sagt, es gibt nur einen Punkt, der in dieser Welt ein Grund ist, sich zu rühmen, weil er so fest ist und so stark ist und so mächtig ist, weil ich da drin bin. Das ist die Beziehung zu mir. Das ist die Gemeinschaft mit mir. Und die habe ich euch, meinem Volk, gegeben. Die habe ich euch angeboten. Und jetzt könnte ich sagen, die habe ich euch angeboten durch Jesus Christus. Du darfst Gemeinschaft mit mir haben. Du darfst mit mir total verbunden sein. Du darfst in der innigsten, tiefsten Gemeinschaft mit mir leben. Und das ist ein Grund, warum du wirklich richtig fett stolz sein kannst. Warum du ein Stück wie ein selbstsicherer Typ in dieser Welt leben kannst, weil ich dich halte und trage. Und wenn diese Welt wackelt, und die Welt wird wackeln, an vielen Stellen wanken und wackeln, bin ich da. Ich bin da, ich werde dich nicht verlassen. Und dann gibt es noch eine kleine Idee. Das ist ja interessant, dass diesen drei Begriffen Weisheit und Stärke und Reichtum nochmal drei ganz andere Begriffe gegenübergestellt werden. Da sagt es Gott, Also, wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt, dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn dieses macht mir Freude. Ich finde das schon mal erstmal wichtig zu sehen, Gott schafft das auf Erden. Wir schaffen das in gewisser Weise nicht. Gott schafft es schon in mir und an mir und in gewisser Weise durch mich. Und hier sind diesen drei Hauptbegriffen am Anfang, die mit menschlichem Stolz zu tun haben, drei andere Begriffe entgegengesetzt oder gegenübergestellt, würde man vielleicht besser sagen, die vielleicht ein Stück erklären, wie bei Gott das aussieht. Gottes Weisheit ist mit Güte, mit Barmherzigkeit verbunden. Das sind Eigenschaften Gottes, die hier genannt werden. Güte, Recht, Gerechtigkeit. Und das Erste, was man so ein bisschen feststellen muss, ist, Güte und Gerechtigkeit passen eigentlich nicht zusammen. Wenn ich gerecht bin, kriege ich genau das, was ich verdiene, wenn es gerecht zugeht. Wenn es gütig und barmherzig zugeht, bekommt jemand etwas voller Wohlwollen und Güte und Erbarmen, was ihm eigentlich nicht zusteht. Er bekommt es aber. Und es ist schon mal ganz wichtig, dass wir hier Gott als diesen kennenlernen, der beides auf sich vereinigt. Es ist sein Wesen. Total barmherzig, total gerecht. Wie geht das? Total barmherzig. Einer, wo ich in den letzten schwierigsten Situationen sagen kann, ich vertraue der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit Gottes. Ich vertraue der Barmherzigkeit Gottes. Und es ist ein Gott, der trotzdem immer gerecht ist und gerecht bleibt. Und diese Gerechtigkeit ist notwendig. Und Gott sagt, wenn etwas in dieser Welt geschieht und wenn etwas bis zum Ende dieser Welt geschehen wird, ich werde das durchhalten, mein Recht, meine Gerechtigkeit, aber auch meine Barmherzigkeit. Und ich denke, bei Gottes Weisheit ist gepaart mit dieser am Anfang genannten Barmherzigkeit und Güte. Und das ist ganz wichtig. Bei uns schafft Weisheit Distanz, Überheblichkeit. Bei Gott ist es anders. Gott sucht Nähe, Begegnung, überwindet die Distanz, selbst die, die ich geschaffen habe. Er wendet sich mir zu. Bei ihm kann ich sie empfangen und ich kann sie geben. Und Gott sagt ja zum Schluss, daran habe ich gefallen. Das gefällt mir. Das macht mir Freude. Das ist das, warum ich in dieser Welt wirken will. Und natürlich hat auch seine Stärke was zu tun mit diesem Recht. Also oft ist es ja bei uns so, bei uns haben die Starken Recht und setzen ihr Recht durch. Wie auch immer. Das wird durchgesetzt. Gottes Stärke ist aber sein Recht, das nicht irgendwie parteiisch ist, nicht irgendwie dem anderen was zuschustert, aber dem anderen es enthält. Sondern der ganz total gerecht ist, der darauf ausgerichtet ist, Recht wiederherzustellen, der diese Erde dahin führen wird, dass Gerechtigkeit sein soll und das Recht hergestellt wird. Das ist Aussage der Bibel. Gottes Ziel ist das. Er wird es schaffen. Wir schaffen es nicht. Er wird es machen. Er hat die Stärke dazu. Er hat die Kraft. Wir haben sie nicht. Auch das ist was, das zu erkennen und zu sagen, wow, erklär nicht alles. Ich schaffe nicht alles, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue diesem Gott. Ich vertraue diesem Gott, der bis zuletzt die Gerechtigkeit, das Recht herstellen wird. Und das dritte Begriff ist ja dem Reichtum. Gottes Reichtum ist in seiner großen Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist natürlich noch mehr, als wir so eine Kategorie haben. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Verhalten, das der Gemeinschaft, den anderen Menschen gerecht wird. Sozial, ethisch, rechtlichen Sinn, dass irgendwo ein Verhalten hat, das die Gemeinschaft fördert, das gemeinschaftsbezogen ist, das ist Gerechtigkeit. Darauf zielt Gott. Das möchte er hergestellt wissen. Das will er schaffen. Gott ist so, so sollen wir sein. Das gefällt Gott. Und die, die Gott vertrauen, dürfen darüber stolz sein. Ich merke trotzdem in diesem Wort immer, da ist etwas, was Gott mir immer auch da drin sagt. Du schaffst das nicht selber, sondern überlasse dich meiner Liebe. Überlasse dich, gib dich an mich hin. Vertraue mir. Gib dein Leben, deine Möglichkeiten. Spann deine Segel auf für mich und für mein Wirken und Handeln. Und dann geschieht was. Dann geschieht auch was durch dein Leben. Und dann wird Gott ganz groß. Der mein Lebensschiff bewegen kann, der es auch ans Ziel bringen wird und der es auch ans Ziel bringen wird durch ganz stürmische Zeiten, wie diese schnellen Segler dieser Reederei, die immer wieder um Kap Horn fahren mussten, eine Gegend, die voller Unruhe und voller Stürme ist, die für die Seefahrt immer eine riesige Herausforderung war. Gott will mich ans Ziel bringen. Und über ihn, weil er mir das in Jesus gibt, weil er mir das in Jesus zeigt und schenkt, über ihn darf ich stolz sein. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, du weißt, dass wir wollen gerne auch jemand sein. Wir wollen gerne auch in dieser Welt stehen und wir wollen nicht überall den Kopf einziehen oder irgendwie gebückt umhergehen oder irgendwie in der Masse mitschwimmen. Wir wollen gerne in dieser Welt auch stehen. Und du bietest uns das an, wo wir stehen können und wie wir stehen können. Wie wir vor allen Dingen auch in den Stürmen dieser Zeit bestehen werden, wenn wir uns ganz auf dich verlassen, wenn wir ganz dieses Vertrauen und diese Liebe zu dir suchen und festigen. In Jesus Christus bist du uns begegnet und entgegengekommen. In Jesus Christus möchtest du diese Liebe wieder anfachen durch deinen Geist, dass wir wirklich auf dich hören, dass uns dein Wort und Wille wichtig ist, dass wir unterscheiden lernen zwischen dem, was wir so fabrizieren können und dem, was du alleine schaffen kannst, dass wir unsere Hoffnung ganz auf dich setzen. Dazu hilf uns doch und stärke doch unseren Glauben. Dazu bewege uns doch und schenk, dass wir ein Stück weit auch als Gemeinde so ein Schiff sein können, an dem dieser Stolz, der dir gilt, der auf dir gründet, der dich ehrt, abgelesen und gefunden werden kann. Amen.